Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Das einzufangen. Wir wollen Ihnen dieses Buch nahebringen, indem wir mit Ihnen gemeinsam sozusagen vier Räume betreten. In diesen unterschiedlichen Räumen werden wir Ihnen unterschiedliche Texte, mit Frau Treuenfeld Ihnen unterschiedliche Texte, also kleine Abschnitte aus dem Buch vorlesen. Und auf diese Weise hoffen wir, Ihnen einen Eindruck vom Buch und einen Eindruck davon zu geben, wozu das Buch dienen kann und was das Buch mit Ihnen machen kann. Wir beginnen.
Soll ich es halten, wenn Sie lesen? Bitte? Geht das, wenn Sie lesen?
Ja. Es geht. Also jetzt muss ich erstmal den Text finden, den ich Ihnen vorlesen will. Ups. Kwa Shaul Mental Health Center. Am 9. April 1948 hatten Mitglieder paramilitärischer Organisationen das arabische Dorf Deir Yassin angegriffen und mehr als 100 Zivilisten getötet. Nur wenige Wochen nach diesem international verurteilten Terroranschlag setzte seitens der jüdischen Regierung eine sukzessive Neubesiedlung des Ortes mit osteuropäischen Einwanderern ein. Und 1951 wurde auf dem großen Teilstück des ehemaligen Dorfes das Kfar Shaul Mental Health Center eröffnet, das in seinen Anfangsjahren vorwiegend Überlebende der Shoah behandelte. Ende der 70er Jahre diagnostizierte man hier erstmals das sogenannte Jerusalem-Syndrom. Die bei ausländischen Besuchern auftretende Wahnvorstellung, eine Gestalt der Bibel zu sein, zeigt sich in unterschiedlicher Form. Betroffen sind meist Männer, die sich ihrer Kleidung entledigt und in das Hotellaken gehüllt, für den Messias halten und dieses auch öffentlich kundtun. König David, Johannes der Täufer oder Petrus gelten ebenso als beliebte Identifikationsfiguren. Und wenn Frauen betroffen sind, dann sehen sie sich meist als Maria. Der krasseste Fall eines Verwirrten mit dem Jerusalem-Syndrom war der des Australiers Dennis Michael Rohan, der sich für den König von Jerusalem hielt und mit dem Al-Aqsa-Anschlag den Innenraum der Moschee auf dem Tempelberg in Brand setzte. In der psychiatrischen Klinik werden diese Patienten in zwei Typen eingeteilt. Die einen reisen bereits mit einer psychischen Disposition an, die anderen werden erst in Jerusalem von Syndrom befallen. Insbesondere bei Letzteren ist es meist eine vorübergehende Psychose, die oft schon durch das Verlassen der Stadt geheilt wird. Frau Treuenfeld, Sie sind sehr lange immer wieder in Israel gewesen, beginnend mit Ihrer Jugend, über mehrere Jahrzehnte jetzt. Und mir ist bisher nicht zu Ohren gekommen, dass Sie in ein Laken gehüllt über die Straßen gelaufen seien. Dennoch ist Ihre Bindung an Israel sehr groß. Können Sie uns beschreiben, wie ist das zustande gekommen und was macht diese Bindung aus?
In der Tat bin ich noch nie im Hotellaken durch Jerusalem gewandert, aber bin trotzdem sehr, sehr fasziniert, nicht nur von Jerusalem, sondern von dem ganzen Land. Und wie Sie schon gesagt haben, ich war vor Jahrzehnten das erste Mal da und das Land ist anders als jedes andere. Wenn man da zum ersten Mal hinkommt, berührt es einen. Es berührt einen zutiefst und das hat nichts mit Religion zu tun, da kann man auch Atheist sein. Es ist, man fährt durch die Landschaft und denkt, ja, es kann sein, dass es hier so war. Und man ist in den Städten und ist fasziniert von den Leuten, die wirklich innerhalb kürzester Zeit ja ein komplett neues Land aufgebaut haben. Und die Gegensätze, Wüste, Stadtleben, unheimlich viel Geschäftigkeit, auf der anderen Seite auch Stille. Und letztendlich auch die Gespräche mit den Leuten, die sehr, sehr faszinierend sind. Und so bin ich da immer wieder hingefahren und habe später auch als Journalistin für verschiedene Medien über Israel berichtet. Das Land macht was mit einem.
Das Land macht was mit einem. Das Land ist ein besonderes Land. Das Land ist erstanden aus einem Trauma. Wir beginnen unsere kleine Reise durch die Biografie Israels und durch dieses Buch in dem Raum, den wir ebenso benannt haben, Trauma. Israel, 1948 gegründet, ist die Heimstatt des jüdischen Volkes nach der Katastrophe der Shoah. Wir hören als ersten Text Staatsgründung.
Am 14. Mai oder nach dem jüdischen Kalender am 5. Iyar 5708 proklamierte David Ben-Gurion den Staat Israel. Die Zeremonie fand statt am Rothschild Boulevard 16 in dem einzigen Wohnhaus des Bürgermeisters von Tel Aviv, Meir Dizengoff. Der schlicht möblierte Raum mit einfachen Holzstühlen für die geladenen Gäste und dem Porträt Theodor Herzls, Begründer des Zionismus, ist bis heute unverändert geblieben. Eine der wichtigsten Aussagen der dort verlesenen Unabhängigkeitserklärung lautete: Der Staat Israel wird der jüdischen Einwanderung und der Sammlung der Juden im Exil offenstehen. In der Folge emigrierten bis 1951 rund 690.000 Menschen aus 42 Ländern, darunter 300.000 aus arabischen. Damit verdoppelte sich die jüdische Bevölkerung innerhalb weniger Jahre und stellte die Regierung vor immense Versorgungs- und Wohnungsprobleme. Viele der Ankommenden wurden erst einmal in Barackenlagern oder Zeltstätten untergebracht oder lebten in einem sogenannten Lift, ein Container, in dem zuvor Gepäck und Möbel der Einwanderer nach Palästina transportiert worden waren und in denen man nun einfach Fenster und eine Tür schnitt. Andere bezogen Häuser vertriebener oder geflohener Araber. Aber an diesem 14. Mai, an dem erstmals die weiße Fahne mit dem blauen Davidstern gehisst wurde, war von diesen Schwierigkeiten noch nichts zu spüren. Die jüdische Bevölkerung verfolgte an den Radiogeräten die Worte des Chefs der provisorischen Regierung und feierte, wie auch schon nach dem Teilungsbeschluss der Vereinten Nationen im November 1947, mit frenetischem Jubel auf den Straßen des Landes. Bedeuteten doch beide Ereignisse endlich die völkerrechtliche Absicherung ihres eigenen Staates. Für die arabische Bevölkerung ging dieser Tag als Nakba-Katastrophe in die Geschichte ein.
Die Staatsgründung bedeutete eine Heimstatt für das jüdische Volk. Es bedeutete das Ende der Zerstreuung, was nicht bedeutet, dass die Gefährdung des Volkes und die Gefährdung, von der Erde ausradiert zu werden, in Israel nicht zum ständigen Bewusstsein gehört. Es sind besonders zwei Orte, an denen diese Erinnerung und Mahnung wachgehalten wird. Der eine Ort, Yad Vashem, der andere Ort, Masada. Wir hören zunächst Yad Vashem.
1953. Je tiefer der Weg in die unterirdisch angelegten Räume führt, desto größer die Beklemmung. Fotos, Exponate, Installationen, Zeugnisse des millionenfachen Mordes an den europäischen Juden während der Zeit des Nationalsozialismus. Die im Westen Jerusalems gelegene Gedenkstätte der Märtyrer und Helden des Staates Israel im Holocaust, so ihr offizieller Name, ist weltweit die größte und bedeutendste ihrer Art. Seit ihrer Eröffnung am 19. August wurde sie ständig erweitert. Neben dem Museum, das die Vernichtung der Juden wissenschaftlich dokumentiert, liegt die Allee der Gerechten unter den Völkern, in der für jeden Nichtjuden, der einen Juden rettete, ein Baum gepflanzt wurde. Oskar Schindler ist wohl einer der berühmtesten, der bisher mehr als 26.500 Menschen aus über 50 Ländern, die auf diese Weise geehrt wurden. 1987 wurde auf dem Areal die Kindergedenkstätte errichtet. Die Halle ihres Hauptraumes ist komplett verspiegelt und nur durch 5 Kerzen erhellt, deren Schein tausendfach reflektiert wird und symbolisch für die 1,5 Millionen ermordeten Kinder und Jugendlichen steht. Ihre Namen, das Alter und der Geburtsort werden von einem Tonband abgespielt, ein Endlosband, das 3 Monate läuft bis jedes Kind einmal genannt ist. Die Halle der Erinnerung, in der eine ewige Flamme die in den Boden gravierten Namen der größten Konzentrationslager schwach beleuchtet. Der über einem Abgrund schwebende Originalwaggon eines Deportationszuges. Das Tal der Gemeinden, in dem auf Steinwänden über 5000 Orte genannt sind, die während der Shoah ausgelöscht wurden. Wer in Yad Vashem war, vergisst das Gesehene nie.
Wer in Yad Vashem war, vergisst das Gesehene nie. Und wer in Masada war, vergisst das Geschehene nie. Wir hören den Text Masada.
2001. Als das UNESCO-Komitee auf seiner jährlichen Sitzung im Juli beschloss, Masada zum Weltkulturerbe zu erklären, wurde die Festung im Süden des Toten Meeres zusammen mit der Altstadt von Akko die erste von inzwischen 9 Städten Israels, die diese Auszeichnung bekam. Bevor Ausgrabungen ab 1963 die Überreste freilegten, war der monumentale Bau auf dem Tafelberg lange Zeit in Vergessenheit geraten. König Herodes der Große hatte ihn etwa 40 bis 30 vor Christus errichten lassen. Und ein Teil der Festung bildete sein über mehrere Stufen in den Berghang integrierter Nordpalast mit weiter Sicht über die judäische Wüste. Dazu kamen Wohn- und Lagerhäuser, Ställe und Wasserreservoir. Während des ersten jüdischen Aufstands gegen ihre Besatzer verschanzten sich hier jahrelang eine Gruppe von Rebellen. Als die Römer 73 nach Christus auf der Westseite des Felsens eine riesige Rampe bauten, um mit Rammböcken die Mauern zu durchbrechen, wurde es für die Eingeschlossenen aussichtslos. Kurz vor der Erstürmung Masadas entschlossen sich die 960 Männer, Frauen und Kinder als freie Menschen zu sterben und entzogen sich ihrer Gefangennahme durch Suizid. Der Mythos gilt bis heute als Symbol des jüdischen Freiheits- und Selbstbehauptungswillens. Noch Anfang der 90er Jahre endete die Grundausbildung der Soldaten an diesem Ort mit dem Schwur, Masada darf nie wieder fallen. Was so viel bedeutet wie, Israel darf nie wieder fallen.
Mit der Staatsgründung und mit dem Schwur, Israel darf nicht wieder fallen, wurde Israel zu einer neuen Heimat. Allerdings, und damit betreten wir den zweiten Raum, zu einer Heimat im Konflikt. Wir haben zwei Texte ausgewählt. Einmal Operation Fliegender Teppich.
1949. Eine der Folgen des von der UN beschlossenen und von den arabischen Staaten abgelehnten Teilungsplanes waren in einigen dieser Länder massive Ausschreitungen gegen die jüdische Bevölkerung. So auch im Jemen, wo es in der Stadt Aden Anfang des Jahres 48 zu Pogromen kam. In einer spektakulären Rettungsaktion wurden deshalb mit 180 Flügen englischer und amerikanischer Transportmaschinen ab Juni bis zum September des Folgejahres 49.000 Jemeniten nach Israel ausgeflogen. Diese Operation Fliegender Teppich fand im Verborgenen statt. Erst Monate nach ihrem Abschluss wurde sie in Israel bekannt. Dort nahm man die Ankommenden keineswegs mit offenen Armen auf. Sie galten als rückständig. Viele von ihnen hatten sich anfangs geweigert, in die ihnen völlig unbekannten Flugmaschinen zu steigen und somit unfähig, ihre Kinder im Sinne des zionistischen Staates zu erziehen. Hunderte Babys und Kleinkinder verschwanden in Krankenhäusern, angeblich wegen ihres geschwächten Zustandes, und wurden bald darauf für tot erklärt. Doch gab es weder Leichen noch Gräber. Bis heute werfen jemenitische Familien dem Staat vor, ihre Söhne und Töchter an kinderlose aschkenasische, also mitteleuropäische, Shoah-Überlebende in Israel und Amerika vermittelt zu haben. Versuche, durch die Arbeit von Kommissionen Licht in eines der dunkelsten Kapitel der Geschichte Israels zu bringen, scheiterten weitgehend. Für die orientalischen Juden, die Suche nach verschollenen Kindern betraf auch Einwanderer aus Marokko, dem Irak und Syrien, wurde der mangelnde Aufklärungswille der Behörden zu einem weiteren Indiz einer Zweiklassengesellschaft, in der sich viele von ihnen noch immer nicht als vollwertige Mitglieder fühlen. Weil jedoch in den letzten Jahren betroffene Angehörige der zweiten und dritten Generation mit ihrem Anliegen an die Öffentlichkeit gingen, ist das Thema wieder aktuell. Wie weit allerdings Schicksale noch aufgeklärt werden können, ist fraglich. Zeitzeugen, ob Täter oder Opfer, sind entweder verstorben oder nicht mehr zu identifizieren.
Israel ist die Heimat nicht nur des Judentums, sondern ganz offensichtlich verschiedener Judentümer mit sehr unterschiedlichen kulturellen, sprachlichen und auch religiösen Prägungen. Und das ist nicht konfliktfrei. Israel ist aber auch die Heimat der Bevölkerung, die nicht jüdisch ist, der Palästinenser. Wir hören den Text Intifada.
1987. Es war ein schwerer Autounfall, der die jahrelang anhaltenden, gewaltgeladenen Ausschreitungen der ersten Intifada, arabisch für Erhebung, Abschüttelung, auslöste. Unweit des Grenzüberganges Erez zwischen Israel und dem Gazastreifen stieß am 8. Dezember ein israelischer Lastwagen mit zwei palästinensischen Fahrzeugen zusammen, deren vier Insassen starben. Das schnell verbreitete Gerücht, es handle sich um einen Vergeltungsakt für einen im Gazastreifen ermordeten Israeli, führte zu anfangs noch friedlichen Protesten und nur vereinzelten Ausschreitungen, die jedoch auf beiden Seiten in einer Spirale der Gewalt endeten. Die Lage in den palästinensischen Gebieten galt ohnehin als angespannt. Seit dem Sechstagekrieg 1967 war eine neue Generation herangewachsen, die nichts anderes kannte als ein Leben unter den Besatzern. Aufgemischt von der neu gegründeten palästinensischen Hamas-Bewegung, die von den meisten europäischen Staaten als terroristische Organisation eingestuft wird, ihr Ziel ist die Vernichtung Israels, entluden sich Frust und Verzweiflung der Jugendlichen. Mit selbstgebastelten Molotow-Cocktails, vor allem aber Steinen, gingen sie gegen israelische Soldaten und Siedler vor. Weshalb die erste Intifada auch als Krieg der Steine bezeichnet wird. Die israelische Seite reagierte auf die Angriffe mit aller Härte. Verteidigungsminister Yitzhak Rabin wird der Aufruf "Brecht ihnen die Knochen" zugeschrieben. Und tatsächlich setzten seine Soldaten ihre Schlagstöcke mit großer Brutalität ein. Die Zahl der Verletzten und Toten war auf palästinensischer Seite weit höher als auf israelischer. Dies ist allerdings auch der Tatsache zuzuschreiben, dass die palästinensische Gesellschaft extremen Druck auf ihre Mitglieder ausübte, sich dem Kampf anzuschließen durch Boykott israelischer Waren, Streiks und Ladenschließungen, sodass Morde an angeblichen oder tatsächlichen Kollaborateuren keine Seltenheit waren. Die gewalttätigen Ausschreitungen endeten erst 1993 mit dem Oslo I-Abkommen.
Israel, ein Land geboren im Trauma, gezeichnet von Konflikten. Sie werden im Buch eine ganze Reihe natürlich auch noch weiterer Konflikte nachlesen können, nicht zuletzt die vielen Kriege, die Israel führte oder führen musste. Israel aber auch ein Land der Freiheit, der Vielfalt, des Pluralismus, die einzige Demokratie im Nahen Osten. Ein Land, das mit unglaublich viel Kreativität, wissenschaftlicher Neugier und kultureller Leistung zu verblüffen mag. Wir haben Ihnen zwei Texte ausgewählt, die davon einen kleinen Eindruck geben. Wir hören Feldenkreis.
1984. Wenn man die spektakulären Auswirkungen seiner Methode nennen wollte, dann wäre das Foto des unsportlichen und trotzdem am Strand von Herzliya kopfstehenden Premierministers David Ben-Gurion das berühmteste Beispiel. Spätestens mit dieser 1957 entstandenen Aufnahme des damals knapp 17-jährigen Politikers wurde die Lehre des Mosche-Feldenkreis weltberühmt. bewies sie doch, was auch Gehirnforscher inzwischen bestätigen. Dass Körper und Geist eine Einheit bilden und das Gehirn durch bestimmte Bewegungsabläufe beeinflusst werden kann. Weit wichtiger als der legendäre Kopfstand war jedoch die Tatsache, dass Feldenkrais den Staatschef nachhaltig von dessen quälenden Rückenschmerzen befreien konnte. Auch wenn die etwas rustikale First Lady Paula Ben-Gurion ihn abschätzig als Mr. Hokuspokus bezeichnete, so war der am 6. Mai 1904 im ukrainischen Slavuta geborene keineswegs ein Scharlatan. 1919 emigrierte er, arbeitete im Straßenbau und lernte Jiu-Jitsu, weil er sich wiederholt gegen arabische Angreifer wehren musste. Als 23-Jähriger legte er in Tel Aviv sein Abitur ab, ging 30 nach Paris, studierte Elektrotechnik und Mechanik, war im Labor der Chemie-Nobelpreisträger Curie und beschäftigt und wurde Judoka. 1940 zog er nach Schottland und arbeitete im Bereich der Sonartechnik. 10 Jahre später kehrte er nach Israel zurück, wo er seine Bewegungslehre weiterentwickelte. Heute wird die Feldenkrais-Methode in den unterschiedlichsten Bereichen angewandt, beispielsweise in der Arbeit mit Behinderten.
Wie weit die Pluralität im Lande Israel mittlerweile gediehen ist, zeigt ein anderer Text. Dana International.
...1998. Das Land war in Aufruhr. Zumindest sein nicht unwesentlicher religiöser Bevölkerungsanteil. Eine transsexuelle Interpretin sollte Israel beim Grand Prix Eurovision de la Chanson vertreten. Seit 1973 nahm Israel an dem Eurovision Song Contest, wie er inzwischen heißt, teil und hatte zweimal, 78 und 79, sogar gewonnen. Und nun wollte die aus einer jemenitischen Familie stammende Sharon Cohen, die am 2. Februar 1969 als Yaron geboren worden war und sich im Alter von 21 Jahren einer Geschlechtsumwandlung unterzogen hatte, als Dana International singen. Die Orthodoxen versuchten, ihren Auftritt zu torpedieren, gingen sogar gerichtlich gegen die Entscheidung vor. Erfolglos. Dana International zelebrierte ihren Auftritt am 9. Mai im englischen Birmingham in einem hautengen, grau glitzernden Kleid, passend zum Titel ihres Songs. Mit Diva landete sie auf Platz 1 und errang damit auch einen Sieg über die Intoleranz. Sie war die erste transsexuelle Teilnehmerin in der Geschichte des Contests und gewann ihn 5 Tage vor dem 50. Geburtstag ihres Heimatlandes. Nicht nur die Religiösen, auch mancher Säkulare hätte gern auf dieses Geschenk verzichtet.
Eine große Sehnsucht, die das Land Israel und ich denke die ganze Welt ein wenig erfasst und bewegt, ist die, dass man diesen Grundkonflikt, den wir im Nahen Osten an der Frage Israels haben, löst. Wir haben 2 Texte ausgewählt, die einmal exemplarisch zeigen, wie eine Biografie sich in diesem Konflikt entwickeln kann. Das ist der Text Yitzhak Rabin und einen anderen Text, der zeigt, wie kreativ man um den Frieden ringen kann. Das ist der Text Voice of Peace. Wir beginnen mit Yitzhak Rabin.
1995. Das Leben stand still. Das Land verharrte im Schock. Am Abend des 4. November trafen mitten in Tel Aviv 3 Schüsse den Mann, der für eine realistische Hoffnung auf Frieden gestanden hatte. Eben noch hatte Yitzhak Rabin mit den 150.000 Besuchern einer Friedenskundgebung, die ihm auf dem Platz der Könige zugejubelt hatten, das Lied für den Frieden gesungen. Es war, so sein langjähriger Weggefährte Shimon Peres, Rabins glücklichste Stunde und seine letzte. Der religiöse Fanatiker Yigal Amir hatte aus nächster Nähe auf ihn geschossen. Noch am Tatort wurde der am 23. Mai 1965 in Herzliya geborene Student verhaftet und im März 1996 zu lebenslanger Isolationshaft verurteilt. Er war einer jener nationalistischen Radikalen, die den Premierminister für seinen Kurs Land gegen Frieden und die Osloer Abkommen als Verräter Israels bezeichneten und mit Hasskampagnen überzogen. Schon die auf einer Anti-Rabin-Demonstration am 5. September in Jerusalem gezeigten Fotomontagen, die den Premier in SS-Uniform oder mit der palästinensischen Kufir, dem Palästinensertuch, darstellten, hatten erschüttert. Doch, dass ein Jude ihn töten könnte, war außerhalb der Vorstellungskraft. Israel verlor an diesem Tag seinen besten Politiker. Einen, der sich vom absoluten Hardliner zum überzeugten Friedenskämpfer gewandelt hatte. Mit 14 Jahren schon war der am 1. März 22 in Jerusalem geborene und später auf dem Herzlberg bestattete Yitzhak Rabin der Untergrundorganisation Haganah beigetreten, hatte im Unabhängigkeitskrieg und im Sechstagekrieg gekämpft und seit 64 die Position des Generalstabschefs inne. Ab 74 war er für 3 Jahre Ministerpräsident und von 92 bis zu seinem Tod ein zweites Mal. In seine Zeit als Verteidigungsminister, 84 bis 90, fiel die erste Intifada, auf deren Ausbruch er mit großer Brutalität reagierte. Doch seit Beginn der 90er Jahre trat er für ein Ende des Blutvergießens ein und schloss mit Israels Erzfeind Yasser Arafat die Oslo-Abkommen. Der Weg des Friedens ist dem Weg des Krieges vorzuziehen. Ich sage euch dies als jemand, der 27 Jahre lang ein Mann des Militärs war, sagte er wenige Minuten, bevor der Attentäter auf ihn zielte. Die Trauer um Yitzhak Rabin und die mit seinem Tod verpassten Chancen sind auch heute noch in Israel zu spüren. Peace shall be his legacy, steht auf der Tafel neben dem Mahnmal an dem Ort, der seit dem Attentat Rabinplatz heißt. Friede sei sein Vermächtnis.
Der Weg des Friedens ist der Weg des Krieges vorzuziehen. Den Weg des Krieges vorzuziehen, das wusste vor Rabin schon ein anderer. Und der hat sehr kreative Möglichkeiten gefunden, für den Frieden zu werben. Wir hören als letzten Text Voice of Peace.
1973. From somewhere in the Mediterranean, we are the voice of peace. Wer sich an diese Worte erinnert oder sie im Internet wiederhört, den überzieht noch heute eine Gänsehaut. Es war der Soundtrack einer Zeit, in der man glauben wollte, dass noch alles möglich war. Frieden zum Beispiel. Für ihn war A.B. Nathan angetreten mit seiner Radiostation, die am 19. Mai erstmals sendete von Bord seines Peace Ship, das im Mittelmeer jenseits der Drei-Meilen-Zone lag. Rund um die Uhr schickte der englischsprachige Piratensender einen Mix aus internationalen Songs, Infos zu aktuellen Themen und Friedensaufrufen in den Nahen Osten. 30 Millionen Menschen hörten ihn. Israelis wie Palästinenser, Syrer, Ägypter, Libanesen. Und A.B. Nathan wurde zum Star. John Lennon und Yoko Ono, Zubin Mehta und Daniel Barenboim zählten zu den Unterstützern des Pazifisten, der gleichzeitig als Provokateur galt, wegen Aktionen wie der 77, als er mit einem blumenbeladenen Schiff verbotenerweise durch den Suezkanal fuhr, um für Frieden zu werben. Oder weil er Anfang der 80er Jahre begann, sich mit Angehörigen der PLO zu treffen, 91 sogar mit deren Präsident Yasser Arafat. Ein Gespräch, das ihm eine 18-monatige Gefängnisstrafe einbrachte, von der er ein Drittel absetzen musste. A.B. Nathan ließ sich davon nicht abschrecken. Er glaubte an Frieden und humanistische Werte. Jahrzehntelang sammelte er Geld für Menschen in Krisengebieten, spendete auch sein eigenes Vermögen und war verarmt, als er am 27. August 2008 in Tel Aviv starb, verbrannte alljährlich in einer großen Aktion Kriegsspielzeug. Er, der am 29. April 27 im persischen Abadan geboren und bereits mit 17 Jahren Kampfflieger der britischen Luftwaffe geworden war und sich freiwillig während des Unabhängigkeitskrieges gemeldet hatte, war 66 nach Ägypten geflogen, um mit Präsident Gamal Abdel Nasser über Frieden zu sprechen. Der Versuch misslang, er wurde abgeschoben und entwickelte in den folgenden Jahren den Plan für sein Peace Ship. Weil dessen Mission nach dem Oslo I-Abkommen erfüllt schien und deshalb die Werbung.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.